Wir beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir wieder da sein dürfen, daheim im Mutterhaus. Du vergibst Schuld, du heiligst deine Knechte und Mägde, dass sie dir dienen können, du bewahrst sie, du machst dein Wort wahr, wenn du sagst, niemand wird sie mir aus meiner Hand reißen. Ich und der Vater sind eins. So wollen wir miteinander loben und preisen und auch weiterhin in deine Fußstapfen treten und dir nachfolgen. Amen. Lassen Sie mich das noch einmal bezeugen, dass Fürbitte eine gewaltige Macht ist und wir allen danken, die sich Zeit nehmen zur Fürbitte. Wir wollen aber besonders Jesus danken, weil er seine Verheißungen erfüllt. Er ist ein lebendiger Herr und Heiland und wir können mit seinen Verheißungen rechnen. Das funktioniert, das wirkt. Wer auf ihn traut, wird nicht zu Schanden. Wir haben das erfahren, wie Ihnen Schwester Dorle sagte, in den letzten Tagen und in den letzten Wochen und wir dürfen sehen, Jesus kann auch im größten Tohuwabohu eines Bürgerkrieges immer wieder Wege zeigen, wo seine Knechte ihm dienen können und wo er sie beschützt. Es ist vielleicht wenig verständlich für aufgeklärte Europäer, was dort im Libanon vor sich geht. Oder was Khomeini bewegte, Salman Rushdie zum Tode zu verurteilen. Entgegen allen Einsprüchen der westlichen Staaten. Und es ist nicht verständlich für den Europäer, warum etwa in Nigerien 80 Christen von Moslems getötet wurden oder dass im Sudan jetzt, und wir sitzen hier so bequem, etwa 1 Million Heiden und Christen vor dem Hungertod stehen. Das alles hat seine Wurzeln in unserem Glauben an den dreieinigen Gott, der von den Muslims radikal abgelehnt wird. Deshalb wollen wir heute versuchen, Ihnen einige bescheidene Hinweise vom Evangelium auf diese Fragen zu geben und lesen miteinander zunächst aus Johannes 2, erstem Brief des Johannes Kapitel 2, die Verse 22 und 23, wo es steht. Wer ist der Lügner? Wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Messias sei. Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Jeder, der den Sohn leugnet, hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, hat auch den Vater. Und die zweite Aussage, die dazugehört, steht in Kapitel 4 vom 1. Johannesbrief, Vers 1 bis 3, Ihr Lieben, glaubt nicht einem jeden Geist, sondern prüfet die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen. Daran erkennt ihr den Geist Gottes. Ein jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus ins Fleisch gekommen ist, der ist von Gott. Und ein jeder Geist, der nicht bekennt, dass Jesus Christus ins Fleisch gekommen ist, der ist nicht von Gott. Und das ist der Geist des Antichrists, der jetzt schon in der Welt ist. Die Bibel gibt uns ganz klare Anleitungen, wie wir die Zusammenhänge verstehen sollen, in denen wir leben. Und wir müssen gerade als Gemeinde immer mehr wach werden, denn auf uns kommen Strömungen aus allen Richtungen zu. Nun, wir speziell in der Carmen-Mission und Schwester Dorle, wir sind ausgerichtet auf die Welt des Islams, die ein Sechstel der ganzen Menschheit ausmacht. Vielleicht haben Sie wenig mit Moslems zu tun. Allerdings, wenn Sie nach Stuttgart gehen, können Sie heutzutage in der Fußgängerzone auch Koranrezitationen hören, wenn ein Scheich in einer Ecke steht und den Koran in Arabisch rezitiert und seine Traktate auslegt, damit doch endlich die Deutschen Buße tun und an den rechten Gott glauben. Oder wenn Sie in der Zeitung lesen, können Sie feststellen, dass etwa in Pforzheim oder in Schwäbisch Gmünd Moscheen gebaut werden sollen und man nur darüber streitet, wie hoch das Minarett werden soll, damit es das Bild der Stadt nicht stört. Ähnliche Lesungen des Evangeliums oder gar Kirchbauten in Istanbul oder in Kairo wären undenkbar und sind verboten. Deshalb müssen wir einmal nüchtern werden und keine falsche Liebe zeigen. Ein Humanismus ohne Wahrheit ist eine Lüge, ist sehr oberflächlich. Und aus dem Grunde empfehlen wir immer, wenn jemand in einem Gemeinderat steht und man eine Moschee bauen will, nicht Nein zu sagen, sondern zu sagen, gerne, wenn wir in eurer Hauptstadt auch eine Kirche bauen dürfen. Das ist dann die Sprache, die diese Leute verstehen. Anders verstehen sie nicht. Das Eindringen des Islams nach Europa ist heute größer als je in den letzten 1300 Jahren und die systematische Missionierung Europas und der USA durch die Moslems hat viel mehr eingesetzt, als wir wissen. Sie können Anleitungsbücher bekommen von den Zentren in München, in Köln und in Hamburg, wie man die atheistischen oder gottlosen Wohlstandsdeutschen missioniert. Wir haben dazu jetzt keine Zeit, darüber zu reden, aber Deutschland ist islamisches Missionsland geworden, genauso wie England und Frankreich. Die Moslems denken völlig anders als wir. Sie denken nicht in religiösen Bahnen, sondern in kulturellen, politischen Bahnen, zusammen mit religiösen Prinzipien. Sie denken im Rahmen eines Gottesreiches, das auf dieser Welt sich realisieren muss, nicht nur in einer geistlichen Gemeinde. Sie bezeichnen solche Leute, die nur geistlich sich erbauen, als Sufis, als Mystiker. Sie wollen das Reich Gottes bauen mit Wort und mit Politik und mit Wirtschaft und mit Waffen. Und aus diesem Grunde ist alles, was Sie sehen, im Libanon, im Sudan, in Nigerien, in Ägypten oder wegen Khomeini und Rushdie, nur ein Teil dieser großen islamischen Missionsbewegung, die darauf aus ist, das Reich Allahs heute, jetzt, überall, auch in Europa aufzubauen. Lassen Sie mich ein paar Worte sagen zu diesen satanischen Versen, wegen denen dieser Salam Rushdie getötet werden sollte. Nun, diese Verse sind ein alter Zopf und stehen im Koran in Sure 53, Sure 22 und in Sure 72. Dort wird gesagt, dass Mohammed in einer Zeit der Bedrängnis weich wurde und zugegeben hatte, dass es nicht nur Allah, den einen Gott, geben würde, sondern wahrscheinlich auch noch einige Göttinnen daneben, Allah und Manaf und Ossa und andere. Und daraufhin hat die Verfolgung aufgehört und die vertriebenen Muslims konnten zurückkehren. Aber er hat später selber diese Aussagen, die im Koran stehen, widerrufen und als satanische Einflüsterungen dargestellt, so dass er die falsche Inspiration annullierte. Nun aber hat dieser Salman Rushdie diese Verse ausgegraben und etwas in einer Novelle ausgesponnen und hat damit den ganzen Koran in Frage gestellt. Nämlich die Frage ist, wenn Mohammed einmal oder zweimal sein Ohr Satan geöffnet hätte, dann könnte es ja sein, dass es vielleicht noch öfters gewesen wäre und man überhaupt nicht weiß, ob der Koran jetzt islamisch verstanden Gottes Wort ist oder eine Mischung von satanischen Versen und göttlichen Versen. Und deshalb geht die Frage mit diesem Buch von dem Mann an die Wurzel des Islams und deshalb konnte Khomeini gar nicht anders, als ihn zum Tode zu verurteilen. Außerdem war er ein Muslim und ist vom Islam abgefallen und Atheist geworden, weshalb er zweimal, wenn nicht dreimal den Tod verdient hätte. Hier kommt die Grundfrage auf. Was ist der Koran? Denn der Islam kommt mit einem Buch und sagt, dieses Buch ist die Wahrheit. Er sagt nicht nur, dieses Buch ist die Wahrheit, sondern sagt, dieses Buch ist Verbalinspiration. Aber noch eine radikalere Verbalinspiration, als wir, die konservativen Christen, es verstehen. Er sagt, es ist direkt Diktat, es wird eingeritzt wie mit einem Griffel in den Stein, so in das Unterbewusstsein und Bewusstsein von Mohammed, sodass es absolut fehlerloses Wort Gottes ist. Es ist also nicht nur Inspiration, sondern es ist Inscription, also Eingravierung. Was ist nun die Antwort des Evangeliums auf diese Aussage? Ist der Koran Gottes Wort oder ist der Koran kein Wort Gottes? Das ist eine entscheidende und schwerwiegende Frage, wo heutzutage von vielen Theologen und Orientalisten Kompromisse gemacht werden, die absolut nicht mehr tragbar sind. Wir müssen ganz klar antworten, dass Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, 600 Jahre nach der Geburt seines Sohnes, den Engel Gabriel nicht zu Mohammed in die Wüste schicken wird, um dem Mohammed zu beweisen, dass er Gott keinen Sohn habe. Im Koran steht 23 Mal, dass Gott keinen Sohn haben kann und nie haben wird. Wenn der Islam also behauptet, dass diese Aussagen von dem Engel Gabriel, dem Mohammed, gebracht wurden, müssen wir ganz einfach sagen, der Engel, der da kam, der war nicht der Engel Gabriel, sondern hat nur so getan, als ob er ein Engel gewesen wäre und hat sich verstellt in einen Engel des Lichts. Und genau so können wir sagen, da der Islam eindeutig sagt, behauptet, schreibt und darauf steht, dass Jesus Christus nicht gekreuzigt worden ist, dann müssen wir sagen, Gott hat den Engel Gabriel nicht zu Mohammed in die Wüste geschickt, um 600 Jahre nach dem Tod seines Sohnes dem Propheten in der Wüste zu beweisen, dass Christus nicht gekreuzigt worden ist. Wenn der Islam in Anspruch nimmt, dass diese Aussagen Inspiration sind, müssen wir sagen, hier hat ein unreiner Geist sich den Namen Allahs, den Namen Gottes, vors Gesicht gelegt wie eine Maske, hat als Gott gesprochen, aber war nicht der wahre Gott. Insofern müssen wir sagen, der Koran ist kein Wort Gottes, sondern ist eine Verführungsmacht eines antichristlichen Geistes. Sehen Sie, wir haben ja eine Bibelstunde, das geht nicht nur um den Islam. Lassen Sie uns das nun einmal positiv sagen. Jesus Christus hat ja auch satanische Stimmen gehört. Satan persönlich kam zu ihm und versuchte ihn. Aber Jesus ist ihm nicht auf den Leim gegangen. Er konnte unterscheiden, welche Stimme von Gott war und welche Stimme nicht von Gott war. Und er hat ihn überwunden, nicht mit Philosophien und nicht mit Theologien, sondern hat gesagt, es steht geschrieben. Mit dem klar geoffenbarten Wort hat er ihn überwunden durch seine Demut, seine Sanftmut und durch seine Selbstentäußerung und hat das Kreuz erwählt. Hier war der entscheidende Punkt, dass Jesus auch als Satan sich in Petrus verkleidete. Er die Stimme sofort erkannte und sagte, du sagst nicht, was von Gott ist, weiche hinter mich, Satan. So müssen wir erkennen, dass Jesus direkte Offenbarungen empfing von seinem Vater. Er sagte mehrere Male, die Worte, die ich rede, stammen nicht von mir. Alles, was mein Vater tut, das tue ich auch. Die Werke, die ich tue, sind die Werke meines Vaters. Jesus stand also in direkter Beziehung zu seinem Vater, sodass der Vater durch ihn redete und wirkte. Wie Jesus sagte, der Sohn kann nichts von sich selber tun. Alles, was er den Vater tun sieht, das tut er auch. Und er wird noch größere Werke tun. Das ist das eine. Und das andere ist, Jesus hat nicht nur Offenbarungen empfangen, sondern Jesus war das inkarnierte Wort Gottes, das Fleisch gewordene Wort Gottes. Im Islam sind die sogenannten Offenbarungen Mohammeds ein Buch geworden. Im Evangelium, im Neuen Testament eine Person. Wir glauben an das Evangelium, stehen auf dem Evangelium, aber unser eigentliches Evangelium ist Jesus. Das Wort ward Fleisch, das Wort wurde kein Buch. In Jesus können Sie den Willen Gottes sehen. Er ist der fleischgewordene Wille Gottes. Er sagte, wer mich sieht, der sieht den Vater. Die Vollmacht des Wortes Gottes war in Jesus gegenwärtig. Das schöpferische Wort, das vergebende Wort, das erneuernde Wort, das heilende Wort, das tröstende Wort. Das ganze Wort Gottes war gegenwärtig in Jesus Christus. Der Wille Gottes wurde sichtbar. Schaue Jesus an und du weißt, wer Gott ist und was Gott will. Insofern hat Jesus nicht nur Offenbarung empfangen, sondern war die Offenbarung selbst. Mehr noch, er war der Offenbarende. Er hat gesagt, ein neues Gesetz gebe ich euch. Den alten ward gesagt, ich aber sage euch. Er hat die Offenbarung gesetzt. Er war Legislative und nicht nur Exekutive. Er war der Gesetzgeber. Wir müssen das einmal erkennen in der Auseinandersetzung mit dem Islam, wo der Mohammed in Anspruch nimmt, sogenannte Offenbarungen empfangen zu haben, die keine Offenbarungen waren. Mit Jesus war es noch einmal ganz anders. Er hat nicht nur Offenbarungen empfangen, er war sie selbst. Und er setzte die Offenbarung. Es ist nötig in unseren Auseinandersetzungen mit dem Islam und mit den Religionen, dass wir den Standpunkt erkennen, auf dem wir stehen, um zu begreifen, dass Gott seinen Sohn gesandt hat und durch seinen Sohn wirkte. Lassen Sie mich ein anderes Kapitel aus dem Nahen Osten herausgreifen. Die Intifada in Israel ist ein Teil dieser gesamten antichristlichen Auseinandersetzung gegen Jesus und gegen den Vater. Nur mit dem Unterschied, dass in Israel im Augenblick zwei antichristliche Mächte gegeneinander kämpfen. Ich weiß, das wird von vielen nicht geliebt zu sagen, aber beide Religionen stehen unter dem Gesetz. Sie stehen nicht in der Gnade. Beide kennen keine Möglichkeit zur Vergebung, sondern müssen vergelten. Als der Staatspräsident von Israel in der Bundesrepublik war, haben die meisten nicht begriffen, was er sagte. Die Schuld der Deutschen kann nicht vergeben werden. Israel kann nicht vergeben vom Gesetz her, denn jedes Unrecht verlangt Blutvergießen. Keine Vergebung ohne Blutvergießen. Und da Israel nicht an den Gekreuzigten glaubt, gibt es keine Vergebung für die Deutschen, vom israelischen Gesichtspunkt her gesehen. Und beide Religionen, der Islam und die Synagoge, lehnen den Vater und den Sohn radikal ab. Beide müssen das Recht erfüllen und können keine Kompromisse eingehen und müssen alles einsetzen, um das Recht und die Verheißung durchzusetzen. Wir haben noch lange nicht begriffen, was dort im Augenblick vor sich geht, dass hier zwei Mächte aufeinanderprallen, die sich viel näher stehen, als sie sich bewusst sind. Und es könnte sein, dass eines Tages diese beiden Mächte sich vereinigen und wir als Christen dann begreifen, wo wir stehen. Im Augenblick kann man das erkennen an den Gemeinden Jesu Christi in Israel unter Juden und Arabern. Diese Gemeinde Jesu Christi wächst. Es gibt mindestens 3000 Judenchristen in etwa 30 Hausgemeinden, die zum Teil unter heftigster und schärfster Verfolgung stehen von Seiten der Juden und ihren Synagogengemeinschaften. Aber auch unter den Arabern ist etwas aufgebrochen. Wir haben eine ausgedehnte Schriften- und Radiomission und das sind etwa 15.000 bis 20.000 Araber, die aus der Westbank und aus dem Gazastreifen und Galiläa an uns schreiben und Wort Gottes haben wollen, eine eine Botschaft des Friedens, nicht eine Botschaft des Aufstandes und des Aufruhrs. Wir haben jetzt eine Anfrage bekommen aus Nazareth, wie gesagt von dem Schreinermeister aus Nazareth. Er möchte unbedingt 33.000 Kinderhefte drucken, die Schwester Dorle geschrieben hatte. Wir haben bloß das Geld nicht, das würde nämlich genau 33.000 Mark kosten. Deshalb beten Sie mit, dass der Herr die Mittel gibt, dass wir die Kinderhefte von Schwester Dorle für diese aufrührerischen Araber in der Westbank und im Gaza-Streifen drucken können. Die Anfrage steht da, wir fragen den Herrn, das ist deine Sache. Und so geht es weiter, dass diese Religionen, die nicht den gekreuzigten Christus als Mittelpunkt haben, nicht vergeben können, sondern das Gesetz durchsetzen müssen. Das sind Religionen, die unter dem Gesetz leben und ohne Gesetz nicht leben können. Und das Gesetz durchführen müssen und dazu eine durchführende Gewalt brauchen. Lassen Sie mich von Nigeria und Sudan kurz erzählen, was dort passiert ist in diesem Zusammenhang. In Nordnigerien, wo über die Hälfte der Einwohner Muslims sind, hat Gaddafi den Muslims einsuggeriert, ihr müsst die Scharia als Grundgesetz in euren Staaten durchsetzen. Ihr müsst alles tun, damit die Christen herausgehen aus eurem Land und rein islamische Staaten im Norden Nigeriens entstehen. Und damit man den Christen etwas Angst macht, hat man über 180 Kirchen angezündet und etwa 80 Christen getötet. Einfach herausgeholt und getötet. Wie man erfuhr, hat Gaddafi Kopfgeld bezahlt. Pro Christ wurde so und so viel bezahlt, wenn er wirklich tot war oder die Kirche angezündet war. Das Ziel von dieser Geschichte war die Aufrichtung des islamischen Gesetzes in Nordnigerien, damit das Reich Allah sich realisierte. Denn das Reich Allahs realisiert sich nur dort, wo das Gesetz des Islams gilt. Was passierte? Eine Erweckung brach aus in Nordnigerien unter den Christen. Wir bekamen Briefe, wo sie uns schrieben, wir wissen nicht, warum die Muslims das uns angetan haben, wo wir schon Jahrhunderte zusammenleben. Wahrscheinlich, schrieben die Christen an uns, wahrscheinlich haben wir ihnen nicht genügend klar gemacht, dass Gott Liebe ist. Und deshalb haben sie nicht begriffen, dass wir in Liebe zusammenleben können. Schickt uns schnell Bücher, dass wir die Mentalität der Muslims verstehen und wissen, wie wir mit ihnen reden sollen. In Kaduna, einer Stadt, wo viele Kirchen verbrannt worden sind, hat eine Kirchengemeinde, nachdem die Asche etwas kalt geworden war, sich auf der Asche ihrer verbrannten Kirche versammelt und Lobgesänge angestimmt, einfach weil Gott sie gewürdigt hat, für ihn zu leiden. Als die Muslims das sahen, waren sie erschüttert und beschämt, denn die normale Reaktion wäre gewesen, dass die Christen jetzt einen Marsch machten und die Moschee verbrannten und zusammen trampelten. Aber die sangen Lobgesänge auf der noch glühend oder warmen Asche der Kirche, so dass etliche Moslems sich zu ihnen gesellten und mit ihnen versuchten zu singen. Oder in einem anderen Ort geschah es, dass der Scheich eines Stammes, also der Häuptling eines großen Bezirkes, schon immer sich dem Christentum zugewandt hatte, aber noch zögernd war und sich nicht entschieden hatte. Und als er nun hörte, dass Christen getötet wurden, einfach ohne Grund, nur aus religiösem Fanatismus, ja, hat er sich aufgestellt und zu seinen Ältesten gesagt, dann könnt ihr mich auch töten. Wieso sollen wir dich töten? Du bist doch unser Verantwortlicher. Nein, ich bin Christ, ich habe bisher das nicht bekannt, aber wenn ich jetzt sehe, was der Islam tut, dann werde ich nicht mehr Muslim bleiben. Tötet mich, ich bin Christ. Worauf die sagten, langsam, jetzt wollen wir die Sache erst etwas genauer studieren und du bringst uns mal bei, was die Christen sagen und denken und dann werden wir darüber Rat halten. Und er hat den Bischof Panyababa von der SIM Church, Equa Church, geholt und die haben einen und zwei Tage lang in einer großen Versammlung gewartet, bis er endlich kam. Und die warteten alle bloß darauf, zu hören, was die Christen zu sagen haben, ob das eine Basis für den Frieden und fürs Zusammenleben ist. Die Antwort der Christen war Versöhnung. Und die Versöhnung und die Liebe hat den Hass und das Gesetz dort überwunden. Im Augenblick sind es 30.000, ich bitte das recht zu verstehen, 30.000, die an uns schreiben, in einem Fernbriefkurssystem, in einer Bibelschule, die im Fernbriefkurssystem wirkt. Wir sind beinahe nicht mehr in der Lage, uns zu retten vor Antworten von Menschen, die aufgewühlt durch diese Ereignisse eine Antwort haben wollen. Eine Bibelschule mit 100 ist eine große Sache und mit 1000 noch mehr. Aber mit 30.000, das ist beinahe nicht mehr übersehbar, beinahe nicht mehr glaubhaft. Aber wir können es Ihnen zeigen, die Briefe liegen da. Ähnliches passiert im Sudan. Es strömt nicht nur in Eidlingen, dass sogar im Vorraum noch die Zuhörer und Geschwister sitzen, sondern das geschieht auch an anderen Orten in Afrika und in Indien. Beispielsweise im Sudan hat die Bevölkerung 1956 erst die Unabhängigkeit gewonnen. Und dann hat ein Bürgerkrieg angefangen bis 1972. Warum? Der Norden des Sudan ist islamisch und der Süden war heidnisch oder christlich. Die Heiden und Christen wollten nicht unter das islamische Gesetz. Sie hatten durch die Sklavenmacherei aus den vergangenen Jahrhunderten genug vom Muslim. Und deshalb wollten sie unabhängig werden. Die Muslims aber wollten den Süden nicht hergeben, denn dort war vermutlich Öl zu finden. Und so gab es einen langen, blutigen Bürgerkrieg, der 10 Jahre unterbrochen wurde unter Nomeiri und eine Art von Friede eintrat, wo man arbeiten konnte. Als aber 1982 die Scharia, das islamische Gesetz, eingeführt wurde, hat der Süden wieder mit Hilfe Äthiopiens den Krieg angefangen und hat ihn bis heute durchgezogen. Heute ist ein Viertel des Südens von den Terroristen besetzt und sie haben Shoba, die Hauptstadt, und Bor und andere Städte eingekreist. In den Städten sind Hunderttausende von Menschen ohne Lebensmittel. Wasser vom Nil haben sie, aber wenn die Regenzeit kommt, besteht keine Möglichkeit mehr, sie zu ernähren. Man rechnet, dass vielleicht bis zu 1 Million am Verhungern sein wird, wenn nicht gar verhungern. Wir haben nun gerade aus dieser Situation heraus auch Wunder Jesu erleben dürfen. Wir hatten eine Freizeit mit 70 Evangelisten und Helfern, um sie zu schulen, mit den Muslims zu reden. Wir haben die Möglichkeit, jetzt ausgerechnet in diesem Land Bücher zu drucken und haben im Glauben einfach angefangen, ein Buch zu drucken. Die Kinderhefte von Schwester Dorle sind genauso gefragt, in der gleichen und noch größeren Auflage in diesem Lande. Das Leben Jesu und anderes. Wir stehen einfach vor Jesus und sagen, dein ist das Reich und die Macht und die Herrlichkeit, das musst du übernehmen. Wir haben einen ganz eigenartigen Bericht gehört von einem Muslim, der durch die Scharia zum Glauben an Jesus gekommen ist. So was gibt es. Er hatte einen Freund und der hat irgendwas gestohlen und weil er gestohlen hatte, wurde ihm die rechte Hand abgehackt. Und da begann dieser junge Muslim, Allah, Gott zu hassen. Der hat gesagt, du Allah, von dir ist geschrieben 170 Mal im Koran, dass du der Barmherzige bist. Du hast meinem Freund die rechte Hand abhacken lassen, jetzt ist er sein Leben lang arbeitsunfähig. Das kann doch kein Gott sein, das kann doch bloß eine Fiktion von einem Gott sein. Das ist nicht wahr. Er hat ihm abgesagt ins Angesicht hinein und suchte nach anderen Lösungen bei den Kommunisten und bei den Animisten und bei den Christen und hat endlich begriffen, dass in Jesus Gott zu uns gekommen ist und die Schuld getragen hat. Er wurde Christ, er wurde verfolgt, er wurde bis zum Minister geholt, er musste vor dem Minister seinen Glauben verteidigen und hat das mit Vehemenz gemacht, bis der Minister zum Schluss weich wurde und sagte, ja, weißt du, ich habe auch 2 Bibeln, eine arabische und eine englische, worauf der junge Mann sagte, die nützt dir nichts, wenn du sie nicht liest. Du musst sie lesen, dann erst wird das Wort in dir zur Kraft werden. Sie sehen also, dass selbst durch solche schrecklichen und schwierigen Ereignisse der Herr redet. Mit anderen Worten, durch die Einführung der Scharia ist der Bürgerkrieg aufs Neue ausgebrochen, aber der Hunger nach dem Wort Gottes wurde so groß, dass wir nicht mehr genügend Bücher, Schriften und Kassetten und Menschen haben, um diesen Hunger zu stillen. Und nun wollen wir zum Libanon gehen, von dem Sie ja gehört haben. Und das war der Grund, warum ich den Libanon jetzt erst bringe. Der Libanon ist nur ein kleiner Teil in einer viel größeren Bewegung. Was wird denn versucht im Libanon? Dort wird versucht, den Brückenkopf der Christenheit in der Welt des Islams systematisch zu zerstören. Und jetzt müssen Sie sich das so vorstellen. Beirut ist eine Stadt, die liegt etwas tiefer. Darüber sind Berge bis zu 1000 Meter hoch. Auf den Bergen stehen die Syrer mit ihren Panzern, Raketenwerfern, Stalinorgeln, Granaten und Mörsern. Und die schießen jetzt in die Stadt hinein. So als ob oberhalb von Stuttgart auf den Höhen die Granaten und die Kanonen stehen. Und die jagen jetzt dort hinein gnadenlos 20.000 in einer Nacht und mehr. Und die Leute wohnen drin, Frauen und Kinder, und niemand kümmert sich drum. Warum denn nicht? Weil Amerika durch Kissinger mit Syrien eine Abmachung traf, dass die Christen aus dem Libanon auswandern sollen, damit die Palästinenser dort angesiedelt werden können und Israel ein ruhender Pol werden könnte. Nun aber hat sich gezeigt, dass die Palästinenser gar nicht im Libanon bleiben wollen. Die wollen nach Palästina und die wollen in Israel ihren Staat aufrichten und haben ihn ja auch nun neuerdings ausgerufen, sodass Kissinger öffentlich bekannte und sagte, Gott vergebe mir meine Sünde, die ich an dem Libanon getan habe. Ich habe nicht damit gerechnet, dass Syrien den Libanon so ausnimmt. Die USA rühren sich nicht, weil sie vertraglich an Syrien gebunden sind. So haben die Syrer einen großen Freiraum. Und sie versuchen jetzt, die Christen, koste es was es wolle, zu beugen oder ihnen das Rückgrat zu brechen. Was dort passiert, ist also ein Teil einer viel größeren Entwicklung, wobei es bei den Syrern darum geht, dass es nicht um Koexistenz gehen kann, noch um ein partnerschaftliches Zusammenleben, sondern um Unterwerfung, um bedingungslose Unterwerfung der Christen unter die Syrer und unter die Moslems. Wissen Sie, dass das Wort Islam Unterwerfung heißt? Islam heißt nicht Glauben, Liebe und Hoffnung. Islam heißt Unterwerfung, Auslieferung, Hingabe, freiwillig oder gezwungen. Und so wird am Libanon jetzt der Islam praktiziert, dass die nicht nur nachgeben müssen, entweder tot oder lebendig sollen sie den Syrern als eine aktive Lebensgemeinschaft dienen. Nun haben die Franzosen sich einigermaßen gerührt und haben Hilfsschiffe geschickt. Da hat doch der Drusenfürst Chamblard es fertiggebracht zu sagen, wenn die Franzosen den Christen helfen, wird das bedeuten, dass 15 Millionen arabische Christen in den verschiedenen arabischen Ländern eine Tragödie erleben werden. Etwa 10% aller Araber sind Christen. Christen von der Urchristenheit her, das vergisst man meistens, dass hier Christen in 50 Generationen Leidenswelle über Leidenswelle erlebt haben. Nun hat Gaddafi angekündigt, wenn den Christen im Libanon geholfen wird, werden diese Christen als Geiseln genommen und werden erleiden müssen, was an den anderen Gutes getan wird. Insofern gibt es im Augenblick keine Antwort auf den Libanon, weil viel größere politische Zusammenhänge hier mitspielen. Man kann nur sagen, Herr, erbarme dich und Weg hast du aller Wegen, wegen an Mitteln fehlt dir's nicht. Insofern waren wir dankbar, und ich möchte das offen und deutlich bekennen, dass Schwester Dorle noch vor Beginn des Bürgerkrieges in den Libanon reisen konnte und der Herr es geführt hatte, dass sie die Schüler von Mastalona einen um den anderen besuchen konnte. Und zwar gerade unter dem Einschlag der Granaten und Raketen. Allerdings, was sie dabei so erlebt hat und wie sie es erlebt hat, das steht auf einem anderen Blatt. Sie sagte mal so ganz nebenher, ja, wenn der Motor am Auto laut lief, habe ich die Einschläge nicht so gehört, die rings um mich herum hineinbrachen. Oder ich dachte, ich habe eine Netzhautablösung, sagte sie gestern, als die Raketen, die gelben Blitze vor ihren Augen vorbeizischten. Die haben auf sie geschossen, aber sie meinte, es sei eine Netzhautablösung. Der Herr hat sie durchgetragen. Und das sind ihre Gebete. Und ich würde so sagen, der Einsatz war von wesentlicher Bedeutung, weil diese jungen Leute in ihrer Anfechtung gestärkt wurden. Sie hat mit ihnen gebetet, sie hat ihnen geholfen. Und insofern war dieser Dienst eine echte Hilfe. Zum Schluss sind dann noch diese 70 Schüler gekommen. Es waren nicht alle von den 200-300, aber 70 sind gekommen. Trotz Bomben und Granaten wollten sie einfach Gemeinschaft haben und miteinander beten und singen. Und Schwester Dorle hat also in Deutsch und Englisch und Arabisch mit ihnen die Lieder gesungen, die sie einst in der Schule gelernt haben. Ich dachte, ich bin auf einem Kinderfest. Bloß haben ringsherum her die Bomben und Granaten gekracht. Da war was los. Ich hatte Gelegenheit, mit einer Arztstudentin zu reden. Die war nicht so sehr christlich und auch nicht liberal, sie war halt so kirchlich, und die sagte, jetzt kann ich nicht mehr an die Uni, was soll ich tun, jetzt lese ich die Bibel und eure Auslegungen dazu, und sagt sie, Wort um Wort wird mir jetzt mehr klar, was wir haben und warum wir leiden. Wir leiden ja alle um dieses Jesus Willen und um des Vaters Willen. Wir müssen uns das aneignen, was wir haben, und bewusster darin leben, damit wir nicht umsonst leiden. Ich merkte, was schon immer in der Bibel steht, Anfechtung lehrt aufs Wort merken. Oft liest man die Bibel bloß so oberflächlich dahin, aber wenn man in Lebensgefahr steht, dann wird das Wort Gottes plötzlich zu einer bewahrenden und rettenden Macht, die bis in die Tiefe des Unterbewusstseins hineinreicht und einen Frieden gibt, der höher ist denn alle Vernunft. Genau das dürfen wir im Libanon sehen, wo nun immer noch 1 Million Christen leben, die ausgerottet oder gebeugt oder zerbrochen werden sollen. Wenn sie können, beten sie für die Christen im Libanon und für die 15 Millionen Christen in den arabischen Ländern, die alle als Potenzial für Geiseln angesehen werden. Das ist islamisch, das gehört in den islamischen Begriff vom Heiligen Krieg hinein, und das ist im Westen noch wenig verstanden worden. Ganz anders ist es in Ägypten. In Ägypten regiert der Islam völlig. Völlig? Wenn Sie ein Nachschlagewerk aufmachen, lesen Sie, dass es in Christen in Ägypten 6% Christen gibt. Wenn Sie den Patriarchen Schenuda fragen, wie viele Christen gibt es in Ägypten, sagt er, mindestens 16% Christen. Was, sagten wir zu ihm, das kann ja nicht stimmen. In den staatlichen Angaben steht 6, ja, sagt er. Die unterschlagen die Christen einfach. Die sagen, es gibt nur 3 Millionen, aber ich habe 8 Millionen Kirchenglieder. Die dürfen nicht existieren. Es gibt keine Volkszählung. Man will nicht wissen, wie viele Christen es gibt. Es müssen alle sein. Das ist ein Staat, in dem der Islam regiert und Christen Menschen zweiter Klasse sind. Sie dürfen keine Kirchen bauen. Kein Kirchturm in der Vergangenheit durfte höher sein als die Moschee. Keine Mission darf getrieben werden. Keine Muslims dürfen Christen werden. Wenn man einmal das begreift, dann begreift man, was das für eine Herausforderung ist für die Christenheit, dass sie ihrerseits den Muslims in Europa erlaubt, dass sie Mission treiben dürfen. So offen wie möglich. Die lachen sich ja ins Fäustchen, während dort Es verboten ist nicht nur verboten, wenn irgendjemand Traktate verteilen würde in Kairo, müsste er damit rechnen, dass er in einer Viertelstunde im Gefängnis sitzt. Das ist nach dem Gesetz nicht erlaubt. Trotzdem, und das ist nun das Wunder, von dem wir weiterreden wollen, hat Jesus in den letzten vier Monaten die Möglichkeit geschenkt, legal und illegal 65.000 Bücher in Kairo zu drucken, wo wiederum 35.000 Korrespondenten an einer Bibelschule im Fernbriefkurssystem mitmachen, wo 8 Sekretärinnen den ganzen Tag beschäftigt sind, um die vielen Wettbewerbe einzusammeln. Nun, wir bekennen, die Mehrzahl der Schreibenden dort sind Christen, weil Moslems in Lebensgefahr stehen. Aber es gibt auch einzelne Moslems. Und einer war ausgerechnet der Führer einer Muslimbruderschaft, also ein heller und bewusster islamischer Kopf. Den hat ausgerechnet das leere Grab Jesu umgedreht. Dass das leere Grab einen Menschen umdrehen kann, hatte ich auch nicht gedacht. Wie kam das? Der hörte, dass die Christen immer sagen, Jesus ist auferstanden, und er schmunzelte und sagte, oh ihr Unwissenden, Jesus ist ja gar nicht gekreuzigt worden. Es ist ein anderer an seiner Stelle gekreuzigt worden, vielleicht Judas oder sonst einer. Jesus ist von Gott bewahrt worden. Gott wird seinen Apostel doch niemals, seinen Gesandten doch niemals kreuzigen lassen. Aber, hat er gesagt, komisch. Und dann wurde der andere gekreuzigt und der wurde ins Grab gelegt und das Grab wurde versiegelt und dann das Grab wurde bewacht und nachher war das Grab leer. Wo war die Leiche? Den interessierte die Leiche, die verschwunden war von dem, der an Stelle von Christi starb. Und er ging bis zum Chef der Universität von Kairo, der Al-Azhar-Universität, und sagte, haben Sie eine Antwort darauf, wo könnte denn der Leichnam dieses Mannes hingekommen sein, der an der Stelle von Christi am Kreuz starb? Der sagte, sowas fragt man nicht, das weiß man nicht, das kann man heute nicht mehr wissen. Dann fing er an, sämtliche Literatur der Welt wegen dieser Leiche, die da verschwunden war, zu lesen und kam auf das Buch von Didat, der also versuchte zu beweisen, dass Jesus nicht wirklich gestorben war, sondern ein anderer, und begriff mit einem Male, das ist ja alles Humbug, das ist ja alles Geschwätz, das könnte ja tatsächlich sein, dass Jesus selber im Grabe lag und er verschwunden ist. Und jetzt wurde das für ihn elektrisch. Wenn Jesus verschwunden ist, ist er verschwunden, ist er gestohlen worden, ist er auferstanden. Der wurde so umgetrieben von der Frage nach dem leeren Grab, bis er Jesus erkannt hatte und Jesus ihn erkannt hatte. Und er wurde getauft am 26.12. in einer Gemeinde oder den Kirchengemeinderäten, einer der führenden Köpfe der Muslimbruderschaft. Wir wollen nicht über den Namen reden und er muss natürlich im Verborgenen leben, weil er gesucht wird, aber er arbeitet mit am Reiche Gottes. Das gibt es auch mitten in einem Land, wo der Islam regiert, wo die Christen unterdrückt werden, wo sie sich nicht voll entfalten können. Der heilige Krieg der Muslims läuft in vielen Schichten, in vielen Formen, in vielen Stufen, aber der geistliche Krieg, der Rettungszug Jesu Christi läuft mitten durch die islamische Welt hindurch. Und das ist unsere Botschaft, die wir Ihnen sagen wollen. Wenn auch viele leiden wegen dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wenn auch viele kämpfen gegen die Realität der heiligen Dreieinigkeit, man kann sie nicht leugnen, denn sie ist die Realität, die wirkt als der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Lassen Sie mich noch ein letztes sagen. Wenn wir nüchtern und ehrlich sind und wenn wir den Überblick haben, müssen wir bekennen und erkennen, dass die Moslems jährlich mit 3% Zuwachsrate sich vermehren. Die biologische Zuwachsrate der Moslems ist eine der größten in der ganzen Welt. Das bedeutet, dass im Augenblick jedes Jahr 27 Millionen Moslems dazu geboren werden. Das hat mit Mission nichts zu tun. Nicht, dass sie also jetzt missionieren und viele deutsche Moslems werden oder viele Amerikaner oder viele Russen, nein, sondern allein durch die biologische Vermehrung vermehren sich die Moslems schneller als alle anderen Staaten, Religionen und Länder. Europa hat nur eine Zuwachsrate von 0,3, Deutschland minus 0,1 und die DDR auch. Insofern sind wir 10-mal langsamer in der Entwicklung als die islamischen Staaten. Stellen Sie sich vor, Jesus würde es schenken, dass durch alle Missionen und Kirchen hindurch jedes Jahr 1000 Moslems für Jesus gewonnen werden. Oder 10.000. Tja, und 27 Millionen werden immer dazu geboren. In der Praxis heißt das, Ägypten beispielsweise nimmt alle 7 Monate um 1 Million Bürger zu. Alle 7 Monate werden in Ägypten 1 Million Menschen, Moslems, dazu geboren. Oder in der Türkei. Alle 10 Monate wird 1 Million dazu geboren. Haben wir das begriffen, was das heißt? Das sind keine absterbenden Völker, sondern optimistische Völker. Arafat sagte, die palästinensische Frau ist die biologische Bombe, mit der wir den Staat Israel überwinden werden. Das ist kein Ausspruch von mir, sondern von Arafat. Bis zum Jahre 2020 werden im israelischen Gebiet, wenn keine grundsätzliche Änderung kommt, was zu erwarten ist, mehr Araber und Moslems wohnen als Juden. Und deshalb fliehen die Christen überall aus den islamischen Ländern. Was ist unsere Antwort darauf? Pessimismus, Verzweiflung, Angst? Das wäre Unglaube. Was sagte Jesus? Die Ernte ist groß. Aber wenige sind der Arbeiter. Darum betet, darum bittet den Herrn der Ernte, dass er jetzt Arbeiter in seine Ernte sende. Mission ist nicht eine Sache der vergangenen Generationen. Mission ist heute höchst aktuell. Und deshalb sollen wir als erstes nicht um Geld beten, sondern um Menschen, um Missionare, um Erweckung. Dass wir die Moslems erkennen als Aufgabe, als Welle, als Lawine, die auf die Menschheit zukommt, dass wir diese Aufgabe und Herausforderung annehmen, im Gebet, mindestens im Gebet, und dann um die rechten Menschen bitten, die hineingehen in diese Welle, um das Evangelium zu sagen. Wissen Sie, für uns war es ja leicht, aus dem Libanon herauszukommen. Wir sind da. Wir sitzen im Trockenen, unsere Brüder sitzen dort, die Evangelisten und die Pastoren und die freiwilligen Helfer. Oder genauso im Sudan oder in Nigerien oder in Ägypten, von wo wir jetzt gerade kommen. Oder in Jordanien, wo die Unruhen sind. Die stehen drin, wir haben es leicht. Wir sind in einer Gemeinschaft von Heiligen und Betern, das ist wunderschön. Jetzt, wer betet für diese Leute? Wer betet für diese Vorposten der Christenheit in der Welt des Islams, dass sie stehen können und nicht abhauen und fliehen und Angst bekommen? Und dass sie im Gegenteil Multiplikatoren werden und das Evangelium weitersagen können? Und dass in ihnen sichtbar wird, was Jesus tut? Natürlich braucht man auch Geld und wir bitten Jesus um Geld, aber Geld ist nicht Nummer eins. Das erste ist, dass wir die Aufgabe erkennen, die auf uns zukommt, und darum beten, dass Menschen mobilisiert, die bereit sind zu gehen. Ich weiß nicht, ob in Ihrer Umgebung ein Türke lebt. Haben Sie für den schon gebetet? Oder ist der für Sie bloß auch da? Sie werden die Gastarbeiter nur so viel in Wirklichkeit lieben, wie viel Sie für sie beten, wie viel Prozent beten Sie für die Gastarbeiter, dass sie sich bekehren, dass sie Christen werden. Haben wir diese geistliche Aufgabe in uns? Wer will, kann draußen kleine Schriften mitnehmen in Türkisch und sie weitergeben. Sie brauchen sie bloß nehmen und weitergeben. Das kostet gar nichts. Wir geben es ihnen so. Man muss bloß wollen. Wollen wir Mission? Oder wollen wir bloß Zuschauer sein? Das ist die Frage an uns heute. Die Welt multipliziert sich. Und die Christen sind geistlich lebendig, aber im Ghetto. Wir müssen neu in Bewegung gesetzt werden. Jesus muss uns schicken und senden können. Er wird sie bewahren. Haben Sie keine Angst
vor den anderen. Jesus hat gesagt, niemand wird sie mir aus meiner Hand reißen. Wen Jesus sendet, der hat die Zusage, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Deshalb geht es um den gemeinsamen Glauben, dass der Berg des Islams, der sich vor uns auftürmt und immer höher wird, zerfällt und ins Meer fällt. Nur der Glaube, und wenn es nur ein Glaube ist, so groß wie ein Senfkorn, vermag das zu vollbringen. Keine Angst vor dieser immensen Zahl der schnell wachsenden Muslims. Der Glaube ist der Sieg.